Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ja, es ist immer noch eine unbequeme Wahrheit. Zwischen Venedig und Toronto passt Anna noch pronto.
Wie lange hast du daran gesessen?
So, da habe ich jetzt den ganzen Tag drauf rumgedacht, wie ich dich vielleicht heute Abend gebührend begrüße in der Sendung. Die arme, arme Anna Wollner, die nämlich direkt vom Filmfest in Venedig kommt und gleich morgen, was kein Witz ist, weiterreist zum Toronto International Film Fest. Und dazwischen hat diese Anna Wollner nichts Besseres zu tun, als hier zu sein.
Doch, eine Sache muss ich heute noch machen, die Wäsche trocken föhnen.
Oh ja, richtig, Wäsche trocken föhnen. Ja gut, vielleicht mal einfach in Zukunft nur für die Zeit zwischen diesen beiden Festivals über die Leihgabe eines Trockners nachdenken, Anna.
Ach, das wird überbewertet.
Du hast uns Matt Damon und George Clooney aus Venedig mitgebracht. Noch habe ich nicht entdeckt, in welcher Hosentasche du sie versteckt hast.
Tja, Matt Damon war recht klein in Venedig. Er wurde ja downgesized von Alexander Payne im Eröffnungsfilm. 12,9 Zentimeter. Er steckt im Socken.
Gut. Wo du George Clooney hast, möchte ich für den Augenblick gar nicht wissen. Das erfahren wir gleich noch in der Sendung. Schön, dass du da bist für diesen kurzen Zwischenstopp zwischen zwei Festivals. Ansonsten kurz angerissen, eben schon immer noch eine unbequeme Wahrheit, heißt die Fortsetzung von Al Gores Doku-Thriller, möchte ich sagen, aus dem Jahr 2006. Jetzt, etwas mehr als 10 Jahre danach, kommt der zweite Teil. Bilanz wird gezogen. Was ist passiert in Sachen Erderwärmung und Verhinderung der drohenden Klimakatastrophe? Das schauen wir rein heute Abend in den Film. Außerdem gibt es eine kleine österreichische Produktion, die heißt Die Migrantigen. Das ist eine Komödie, bittersüß gedreht, über zwei Wiener Hipster mit Migrationshintergrund und die sich genau den zu nutzen machen wollen. Da schauen wir rein und sprechen mit einem der Hauptdarsteller. Also es gibt eine Menge zu tun in dieser Stunde. Eine Stunde Film heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Letzte Woche noch live aus Venedig zugeschaltet, diese Woche live und in echt und in Farbe hier bei uns im Studio. Es ist ein kurzer Zwischenstopp in Berlin, denn nach Venedig ist vor Toronto und dazwischen für Anna Wollner immer eine Stunde Film angesagt. So viel Zeit muss sein, Fräuleinchen, nicht wahr? Die Biennale, bitte was? Nein, nicht Berlinale, genau zu hören. Biennale, so heißt das Festival in Venedig, läuft noch. Und auf dem TIFF, dem Toronto International Film Festival, wird gerade der rote Teppich nochmal notdürftig übergebügelt. Mit einem solarbetriebenen Bügeleisen, denn für Kanadas Premier Justin Trudeau ist Klimaschutz ja zum Glück oberste Prio. Ne? So, Anna, kurz vor TIFF. Dein biennale Zwischenfazit. War Venedig 2017 bisher ein lohnenswerter Jahrgang?
Definitiv. Also so ein bisschen, ja, ich würde sagen, nachhaltiger als die Berlinale, also die Berliner Filmfestspiele, weil da ist ja nicht so viel hängen geblieben. Aber hier irgendwie in Venedig schon. Und um mal mit den kleineren Filmen anzufangen und die Stars so ein bisschen nach hinten zu schieben, ne, man muss ja nicht direkt mit George Clooney ins Haus fallen. ein Film, der mich, also was so ein potenzieller Arthouse-Hit werden könnte, ist The Insult, ein libanesischer Film über eine, ja, Gerichtsposse. Also dieses Pulverfass nahe Osten. Mhm. Wir haben einen libanesischen Christen auf der einen Seite, wir haben einen palästinensischen Flüchtling auf der anderen Seite. Der eine beschimpft den anderen und verprügelt ihn und das Ganze landet vor Gericht und man merkt eigentlich, es ist so ein richtiger Gerichtsthriller, unglaublich spannend und am Ende wird es eigentlich keinen geben, der gewinnen kann, weil diese Situation so vertrackt ist. Und die Spannung, die der Film aufbaut, die hält wirklich bis zum Schluss. Also ein Film, in den ich reingegangen bin, mehr oder weniger, weil ich nichts anderes zu tun hatte und der dann aber doch nachhaltig hängen geblieben ist. Genauso wie vielleicht nicht der ganze Film, aber zumindest die Bilder von Ai Weiweis Flüchtlingsdokumentarfilm Human Flow hatte am Freitag Premiere und der Film fühlt sich ja manchmal so ein bisschen an wie so ein 2,5 Stunden überlanger Weltspiegelbeitrag, aber ist auf der einen Seite sind es natürlich Bilder, die wir kennen, weil wir als aufgeklärte Europäer ständig damit konfrontiert werden, aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Drohnenflüge und du siehst halt wirklich die Flüchtlingscamps und Strecken von oben. Er ist in 23 Länder gereist, insgesamt in 40 Camps und für mich so die beeindruckendste Szene war wirklich ein Flüchtlingscamp in der Türkei, wo du von ganz, ganz oben eine extrem krasse Vogelperspektive, du denkst erstmal, das ist Kunst und das ist eine Installation und dann zoomt die Kamera, fährt ganz langsam ran und dann sind so Ameisen, die so durcheinander wuseln und irgendwann weißt du dann, ah nee, das ist ein Flüchtlingscamp und er endet dann wirklich mit einem Bild auf dem Boden und das war für mich so das, was bei Human Flow hängen bleibt.
Es sind gleich zwei Filme von zwei Regiemeistern, die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre spielen. Shape of Water von Guillermo del Toro und Suburbicon von George Clooney. Ist das jetzt Zufall?
Dachte ich erst, aber wenn man sich mal ein bisschen näher mit den Filmen auseinandersetzt, sind die so ein bisschen so ein Spiegel auf gewisse Art und Weise von Amerika von heute, weil der Toro hat mit Shape of Water eine unglaublich poetische Liebesgeschichte erzählt zwischen einer stummen Putzfrau und einem Wassermonster, angesiedelt in einem Forschungslabor 1962, also mitten im Kalten Krieg. Und alles Fremde, beziehungsweise dieses Wassermonster, wird von der Regierung erstmal als gefährlich eingestuft. Es ist ein historisches Setting, aber der Toro hat mir im Interview erzählt, es ist auch eine Allegorie auf heute.
It's really a movie about now. And what I wanted is, 62 is very important because when Americans talk about making America great again, I think they're dreaming of that era. 62 is the moment when America is believing about the future. You know, everything is about the future, everything is about the space race. The cars have jet fins. The kitchens and the house are all modern. Mm-hmm. The way the wife is presented is super pristine and, you know, neighborhoods are modern. Everything is about the future.
Ja, also Shape of Water, der neue Film von Guillermo del Toro, der bei uns, glaube ich, im November ins Kino kommt, definitiv eines der Highlights im Wettbewerb und ein Film, über den wir definitiv auch nochmal reden werden müssen.
Highlight im Wettbewerb ist ein gutes Stichwort, denn bei Clooney, also dessen letzter Festivalfilm Monuments Man, war jetzt nicht wirklich so ein richtiges Highlight.
Ja, also bei Clooney ist noch kein Regiemeister vom Himmel gefallen. Der Film profitiert sehr davon, dass es ein Drehbuch ist von den Coen-Brüdern, das Clooney noch erweitert hat um eine Geschichte. Und Suburbicon spielt eben genau in dieser klinischen Welt, von der Del Toro eben sprach. Also du hast diesen Vorort, ein perfekter Werbespot am Anfang. Matt Damon spielt einen Familienvater, der eine Affäre mit der Zwillingsschwester seiner Frau hat, die er aus dem Weg räumen will, weil die sitzt im Rollstuhl, beide Rollen gespielt von Julian Moore. Aha. Und er schafft das alles, weil nebenan der weiße Mob tobt und eine schwarze Familie, eine total unauffällige, normale schwarze Familie behelligt und wirklich randaliert und diese Familie aus diesem Vorort weghaben will. Und Matt Damon als Familienvater kann diesen Mord sehr perfide, sehr perfekt planen. Und Clooney hat dann auch erzählt, also diese Wut des weißen Mannes ist auch das, was heute, obwohl, also im Vergleich 50er zu heute, immer noch aktuell ist.
If you go to our country, depending on which side of the aisle you sit on, it's probably the angriest I've ever seen the country, and I lived through the Watergate period of time. There's a dark cloud hanging over our country right now. I'm an optimist. I think if you could tell that actually by the end of the film, I actually do believe in the youth, and I do believe that we're going to get through all of these. People are angry. You know, we didn't want this to just be this polemic that is just a civics lesson. We wanted it to be funny. We wanted it to be mean. But it's certainly angry.
Und was Clooney genau damit meint, also am Beispiel, hat dann Matt Damon im Interview nochmal aufgedröselt.
Sehr schön.
Looking at what's going on in the country right now, it needs to be something that everyone's talking about. This is a great, I mean, talk about white privilege. You know, a guy who's killing people and covered in blood and driving around the neighborhood and nobody's paying attention to him because they're all worried about this perfectly respectable family, you know, black family that's moved into the, you know, they're all completely consumed by that.
Ja, und ganz nebenbei hat Clooney es geschafft, den besten Coen-Brüder-Film zu machen, den die Coen-Brüder nie gedreht haben.
Wahnsinn. Ich finde es vor allen Dingen toll, dass Damon und Clooney mittlerweile so eng sind miteinander, dass Matt Damon dem Interview erklärt, was Clooney eigentlich auf der Pressekonferenz sagen wollte. Matt Damon, apropos, war gleich in zwei Filmen in Venedig zu sehen, in Suburbicon und auch in Downsizing. Hast du vorhin gesagt, 12 Zentimeter, was ist denn immer noch in der linken Socke. Hat der jetzt eine Dauerkarte für ein Lido?
Fast. Er hatte zumindest zwei Smokings dabei. Und seine Frau mehrere Kleider. Was ich viel lustiger finde, als dass er sehr präsent war auf dem Lido, vor allem in sehr, sehr ähnlichen Rollen, nämlich den Durchschnittstypen von nebenan. Mhm. Warum? Ja, da war er ein bisschen traurig.
Haven't really, you know, been able to do. I don't get to play the bad guy a lot, but I do get a kind of a nice range of roles. Something Alexander Payne said to me when we met about downsizing was, he said, "I like you because you don't look like a movie star," and I know exactly what he meant, and I think that's allowed me to kind of like, I look kind of like an average American person, and so I think directors get to have fun, kind of playing different variations of what that might mean, and in this case, George and Grant knew exactly what they wanted to say with the film, and so, I was useful to them.
Er redet noch sehr lange, sehr viel weiter darüber, warum er aussieht wie der amerikanische Durchschnittstyp, aber er hat auch recht, ich würde das sofort unterschreiben.
Ja, total.
Denn was ich mitgenommen habe von diesem Festival, keiner kann so gut Chinohosen und Polohemden tragen im Film. Wie Matt Damon.
Außer, ist mir nämlich gerade eben beim Zuhören aufgefallen, außer vielleicht noch Tom Hanks. Ich finde, die beiden teilen sich das. Der sieht auch nicht aus wie ein Filmstar.
Ja, aber der hat immer noch dieses Charming Sunny Boy dabei. Und ja. Matt Damon, wenn der böse guckt, kann man denken, der hat ein kleines Kind gefrühstückt.
Möglich. Wir werden es nicht weiter vertiefen, an dieser Stelle zumindest nicht. Dein Durchschnittsleben, Anna, bringt dich gleich morgen nach Toronto zum Filmfestival. Was gibt's da? Und sag bitte nicht Filme.
Filme, hätte ich jetzt gesagt, es ist so ein bisschen
klar.
Spielsatz Sieg in Toronto, denn es kommen gleich zwei Tennisfilme im weitesten Sinne. Das Festival
Richtig.
Eröffnet mit Borg McEnroe, also das sagenumwobene Wimbledon-Finale von 1980 mit Shia LaBeouf. Und
als John McEnroe, ich bin da sehr gespannt
drauf. Ich habe so ein bisschen Angst davor, ich guck mal, ob er eine Papiertüte auf dem Kopf hat oder nicht Pressekonferenz. Emma Stone spielt auch Tennis in Battle of Sexes und zwar gegen Steve Carell.
Spielt die Andy Borg?
Die spielt, nein, in einem anderen Film, der heißt Battle of Sexes.
Sehr gut.
Dann, ja, ich freue mich sehr auf Mother, der zur Stunde in Venedig Weltpremiere hat, der neue Darren Aronofsky-Film. Ich habe heute das Internet gemieden, weil ich nichts wissen will über diesen Film.
Ich auch nicht. Bis zur nächsten Woche, wenn du mir bitte von dem Film erzählst.
Und das ist also... In Toronto fällt alle 3 Minuten den Plan, den man hat. Ich weiß jetzt schon, ich gehe sehr, sehr viel ins Kino. Ich gucke unter anderem die neue Netflix-Serie Dark, die erste deutsche Netflix-Serie. Wim Wenders hat Premiere.
Ja.
Jake Gyllenhaal spielt in Stronger einen Überlebenden des Anschlags auf den Boston-Marathon.
Ja.
Es wird sehr, sehr vollgepackt. Catherine Bigelow läuft nicht. Detroit lief schon in Amerika.
Der lief auch noch da.
Nee, aber Gary Oldman spielt Churchill in The Darkest Hour. Und es ist ja sowieso, ne? Also in Toronto klingeln ja jetzt schon die Oscar-Glocken.
Ja, das ist absolut richtig. Ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche uns aus Kanada mitbringst, Anna. Vielen Dank, dass es wieder mal gereicht hat für diesen Kurzbesuch zwischen Venedig und Toronto. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Trockenföhnen deiner noch nassen Kleidung, wenn du sie gleich aus der Waschmaschine zerrst. Anna Wollner, Kosmopolit und für eine Stunde vor allem Kosmopilot. Fast schon wieder im Flugzeug Richtung Nordwesten. Danke fürs Vorher noch mal kurz den Kopf durch die Tür stecken.
Gern geschehen.
Eine gute Reise morgen. Bis nächste Woche Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hallo. Wohnt ihr hier? Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund. Und den habt ihr ja, oder?
Ja, sicher. Migrationshintergrund. Leider.
Ja, und wohnen tut sie auch hier, wie ich sehe. Also vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen. Woher kommt ihr?
Ich heiße Omar. Sharif ist der wie der Schauspieler. Ich komme aus Ägypten und das ist mein bester Freund Tito aus Jugo.
Gut und schön soweit, wenn's nicht total gelogen wäre. Benny und Marco sind nämlich zwei stinknormale Wiener Hipster, die gerade versuchen, eine TV-Reporterin zu verarschen. Die sucht im Brennpunktviertel Rudolfsgrund nach jungen Österreichern mit Migrationshintergrund für eine klischeebestätigende Reportage. Und weil Benny und Marco gerade ein Sofa aus der Wohnung von Marcos gebrechlichem Vater schleppen, kommen sie der Reporterin gerade recht. Das Problem ist, Benny und Marco haben zwar einen Migrationshintergrund, aber überhaupt keine Ahnung davon. Benny hat einen ägyptischen Vater und Marco einen jugoslawischen. Die zwei sind aber in Wien geboren und völlig ahnungslos, wie sich klischeemäßige kleinkriminelle Migrantensprösslinge so verhalten, wie sie gerade für diese TV-Reportage gesucht werden. Die Migrantigen heißt diese bizarre, sehr witzige österreichische, groteske, kleine Indie-Produktion mit wirklich viel Potenzial. Denn obwohl die beiden ihren lustigen Auftritt vor laufender Kamera erst nur als Verarsche der Reporterin gemeint hatten, werden sie hellhörig, als plötzlich eine ganze Serie mit ihnen gedreht werden soll. Das klingt nach viel Kohle, Ruhm und Prominenz. Und obwohl sie ja eigentlich zwei super coole Hipster sind, ist auf ihren Kontos eher Ebbe. Was also tun? Echte Migranten-Gangster aufsuchen und ein bisschen Nachhilfe nehmen.
Das wäre super, wenn du uns das sagen könntest. Was macht man so als Ausländer?
Als Ausländer? Morrück! Wie in Hollywood, Amanda. Nutten, Kokain, du hast alles, weißt du? Als Ausländer ist dir nie langweilig, Morrück.
Genau das meine ich. Könntest du uns vielleicht ein bisschen coachen?
Natürlich kann er die beiden depperten Deppen coachen und ab da könnt ihr euch dann im Kino genüsslich zurücklehnen und euch angucken, wie für die zwei depperten Arschgeigen euch den Bach hinuntergeht. Sehr witzig gemacht, den Spieß einfach umgedreht, mal keine Einheimischen, die das Migrationsstigma unbedingt loswerden wollen, sondern welche, die genau mit diesem Stigma-Klischee Kasse machen wollen, aber überhaupt keinen Schimmer haben, was ihre zweite Identität, die sie ja auch noch haben, eigentlich bedeutet. Mit einem der zwei Hauptdarsteller sprechen wir gleich. Wir treffen Faris Rahoma mitten in Berlin. Das ist da, der Benny spielt, also den Wiener mit ägyptischem Background. Freue ich mich sehr drauf. Das Ganze gleich in eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, ich habe euch versprochen, dass wir noch rausgehen aus dem Studio heute Abend, um einen der Hauptdarsteller zu treffen aus Die Migrantigen. Und da halte ich natürlich gern Wort und freue mich, dass wir uns hier noch ausgerechnet am Kanzleramt treffen können. Lieber Faris Rahoma, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, Tom. Freut mich. Danke dir.
Schön, dass du Zeit hast, um ein bisschen über diesen Film mit uns zu quatschen. Kanzleramt, da könnte man ja eigentlich in Sachen Migration direkt an der Tür klopfen und sagen, guten Tag.
Ja, wir zeigen euch jetzt den Film, damit ihr was lernt.
Wir hätten da ein kleines Anliegen. Ich finde es ganz interessant, wenn man das mal vergleicht mit deiner Rolle im Film, war ich natürlich in Vorbereitung auf dieses Interview auf deiner Website und dachte, jetzt schaust du dir erstmal die Biografie an vom Faris und guckst, was der so bisher gemacht hat, vor allen Dingen, wo der herkommt. Was du bisher gemacht hast, kann man da finden. Aber kein Wort davon, wo du herkommst, wo du geboren bist, wo du groß geworden bist und was eigentlich dein Hintergrund ist. Da kannst du jetzt mal mit aufräumen.
Ja, pass auf. Also ich bin halb Steirer, halb Ägypter. Quasi diese neue Generation von Steiro-Ägyptern. Meine Mutter ist Steirerin und mein Vater ist aus Ägypten gekommen, weil er die hübschen Frauen in Graz sehr charmant fand. Und dann sind wir aber gleich nach Wien gezogen. Eigentlich bin ich Wiener, genauso wie der Alexander Petrovic und der Arman Teriyahi, mit denen ich den Film gemacht habe. Und wir sehen uns auch als Wiener, aber wir haben halt das Glück, diesen Background zu haben. Und ich war dann auch viel in Ägypten, habe dort gedreht und gearbeitet und kann auch ein bisschen Arabisch. Und, aber wie gesagt, wie man im Film dann auch am Schluss hört, wir sind eigentlich alles Kosmopiloten.
Dann sag mal zuerst, was spielst du denn in dem Film von zwei depperten Arschgeigen?
Das gefällt mir dann. Na, pass auf, Alter. Es geht um zwei Burschen, also um zwei Typen, die komplett integriert sind, richtige Wiener Hipster sind, also Bobos heißen die bei uns, und die aber für eine Fernsehserie so tun, als wären sie kleinkriminelle Tschuschen, Kanake, um der Fernsehredakteurin eine Quote zu verschaffen und sie auch zu verarschen. Und sie haben aber keine Ahnung, was Kanaken so machen und deswegen gehen sie dann in die Kanakenschule und müssen erst lernen, wie es so ist auf der Straße.
Vom Oberkanaken, den sie vermeintlich zumindest für einen solchen halten. Ich finde das ganz witzig, weil die Situation kennen wir natürlich eigentlich sehr gut genau umgekehrt. Dass jemand also genau versucht, diesen Hintergrund loszuwerden, weil er sagt, Leute, ich sehe vielleicht ein bisschen so aus, aber ich bin hier geboren. Ich spreche genauso Hochdeutsch oder Österreichisch wie ihr alle. So, lasst mal den Stempel Migration weg. Und ihr sucht ja genau nach diesem Stempel Migration, um das Klischee zu erfüllen.
Erstens einmal sind wir natürlich mit diesen Klischees und Vorurteilen alle aufgewachsen. Zweitens ist es halt für uns aber ein Vorteil und nicht unbedingt immer ein Nachteil. Ja? Und dieses Opfer-Täter-Bild, das die Medien da und die Politik da gern zeichnen von Menschen mit Migrationsseiten, Vordergrund, Hintergrund, das ist nicht ganz wahr, weil es kann eben auch ein Vorteil sein, mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Man muss sich natürlich irgendwo anpassen und das haben wir auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Und wir wollten halt eine Geschichte erzählen. Und das war eine Komödie, das war ziemlich klar, dass wir, wenn wir dieses Migrationsthema angreifen, ja, dann muss das eine Komödie sein. Weil wir persönlich im Freundeskreis einen riesen Spaß haben, auch mit den Dialekten, mit diesen ganzen Vorurteilen. Wir haben ja untereinander auch extrem viel Vorurteile gegenüber anderen. Und das wollten wir einfach alles durch den Kakao ziehen, weil ich glaube, dieses Betroffenheitskino und dieses Sozialdrama, das gibt es großartig und zur Genüge. Nur so einen Film, den haben wir halt noch nie gesehen und wollten wir deswegen machen.
Wir müssen kurz aufklären, die Hintergrundgeräusche, weil ich habe gesagt, wir stehen am Kanzleramt, wir fahren permanent
politische Flüchtlinge vorbei.
Sekundentakt fahren hier politische Flüchtlinge vorbei, die sich auf Ausflugsdampfer gerettet haben, direkt vom Mittelmeer höchstwahrscheinlich. Ja, der Grund ist, wir waren eigentlich verabredet 150 Meter weiter im Hauptstadtstudio. Ja. Allerdings ist gerade so schönes Wetter, haben wir gesagt, wir gehen einfach nach draußen.
Genau.
Sag mal, bist du denn noch, weil wenn man dich anschaut, du hast jetzt äußerlich nicht so wahnsinnig viel, wo man so einen Ausländerstempel drauf machen könnte. Aber bist du noch damit groß geworden, mit dieser, neben der österreichischen, dieser zweiten Herkunft, die du hast?
Ja, auf jeden Fall. Also wie, wenn du in der Steiermark bist, bist du halt irgendwie, ich kann nicht bauen. Ja? Also ich kann diesen steirischen Dialekt überhaupt nicht. In Ägypten war es nie, komischerweise nie ein Problem, woher du kommst. Aber in Wien hast du natürlich, wenn du aufwächst, und ich habe schon ein paar Jährchen am Buckel, da hattest du immer wieder mit Vorteilen zu tun. Ja, und auch der Alexander, der Petrovic und der Arman und alle anderen im Film natürlich auch. Und gerade wenn du Schauspieler bist, bist du in einer Schublade, die von innen sehr schwer zu öffnen ist. Also das haben wir auch im Film thematisiert. Wir haben eben ganz bewusst auch unsere Geschichte da eingewoben, weil der Alexander und ich, der Sascha und ich, sehr oft Klischee-Rollen verpasst bekommen. Das Witzige ist nur, ich bin ja Araber und er ist Jugo und er spielt dann immer die Russen, da gibt es dann die Anrufe, also, ja, servus, du, was steht, Buch 4, Milce, sorry, du hast dich verwählt, du wolltest den Sascha, das ist der Jugo. Na, der spielt den Russen, du machst uns den Kroaten, passt? Ja, Bruder, ja, sicher, passt, Alter. Es ist wurscht, woher du kommst, du spielst den Ausländer. Das wollten wir auch thematisieren. Wir hätten halt dann gerne mal einen Österreicher gespielt und deswegen haben wir uns diese Bobos ausgedacht. Ja.
Sag mal, dieses Spiel mit Klischees, das brauche ich dir nicht zu sagen, weil du kennst das selber, das kann natürlich auch relativ schnell nach hinten losgehen. Ich sag mal, im schlimmsten Fall hast du auf der einen Seite die ihr imitiert, die angepisst sind und auf der anderen Seite hast du die Rechtspopulisten, die sagen, ja, die verkaufen das vielleicht als Komödie, aber genauso sieht's doch aus.
Sehr schön recherchiert, Herr Kollege. Ja, das ist genau das Problem gewesen, das wir facen mussten. Also damit waren wir konfrontiert. Und da war es dann eben im Schnitt dann so, dass wir eine Mischung finden wollten. Und zwar, wie erreichen wir den 14-Jährigen mit Mittelschulabschluss, der Migrationsseitengrund hat? Und wie erreichen wir die Doppelakademikerin, 60-Jährige? Und wie setzen wir die im Kino nebeneinander, sodass die beide einen Spaß haben? Und die Quintessenz war eigentlich, dass wir gesagt haben, es muss für jeden was dabei sein. Jeder darf sich irgendwo sehen. Jeder darf über sich selbst lachen und über den anderen. Und wenn wir das schaffen, dann haben alle eine gute Zeit. Und dann gehen vielleicht zwei Menschen rein, die sich vorher nie begegnet wären, außer in der U-Bahn und vielleicht auch nie irgendwie was geteilt hätten, außer ein Rempler, also ein Anstupser und massiven Schweißgeruch. Aber wenn sie dann bei uns im Kino sitzen und bei ein oder zwei Szenen einen Lacher teilen, ja, dann haben wir es geschafft und das war das Ziel. Und das finde ich, hat der Arman und sehr, sehr gut in der Regieleistung und auch mit der Schauspielführung hinbekommen. Wir haben ja 80 Sprechrollen, wir haben sehr viele Laiendarsteller neben Josef Hader, Dirk Stermann und anderen großen Schauspielern, die aber nur die Nebenrollen spielen, haben wir halt sehr viele Laiendarsteller genommen. Und diese Mischung überhaupt, glaube ich, hat es ausgemacht, dass die Leute echt, ja, das darf ich doch sagen, mittlerweile haben wir 65.000 Zuschauer, uns feiern, nämlich auch wirklich so Szenenapplaus abliefern und richtig abgehen.
Wir haben jetzt im September Bundestagswahl, sehen uns auch dem Problem gegenüber, dass hier seit Jahren wieder mit Angst Politik gemacht wird und müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass die AfD mit 9, vielleicht sogar 10% in diesen Bundestag, da können wir einen Stein rüberschmeißen, der ist keine 100 Meter von uns gerade entfernt, da einziehen werden. Wie ist die Situation gerade bei euch in Österreich?
Genauso beschissen leider. Also wir haben auch jetzt im Oktober Wahlen, schaut gar nicht gut aus. Natürlich ist diese Angstmaschinerie fest am Werkeln und wir finden das eigentlich, wir werden mit diesem Film nicht die Welt verändern, schon gar nicht die politische. Und natürlich gibt es Probleme, die man jetzt jahrzehntelang liegen lassen hat. Aber was wir entdeckt haben, ist, dass man halt mit so einer kleinen Komödie die Leute dann doch wieder auf ein Level bringt, wo sie miteinander reden können, ja, wo sie dann auch, wo ihnen das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt, weil sie ihre eigenen Vorurteile und Klischees wiedererkennen, aber gleichzeitig darauf kommen, der ist nicht so weit weg von mir. Also der wohnt vielleicht in einem anderen Bezirk, aber in Wahrheit wir auch nur. Ja, fressen, kacken und eine gute Zeit haben.
Und ein bisschen glücklich sein.
Und ein bisschen glücklich sein, vielleicht einmal Urlaub machen oder so. Ja. Und das ist, deswegen haben wir auch eben 4 großartige minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, die da als Laiendarsteller in dem Film sind, weil wir glauben, neben den ganzen Problemen, es ist nicht eine Herkunftsproblematik oder eine kulturelle, es ist eher eine soziale Problematik. Und der müsste man sich mal widmen. Ja, und dann wird man auch diese Brennherde und diese ganze Angstmacherei, kriegt man vielleicht ein bisschen besser in den Griff. Und natürlich hoffen wir, dass diese Wahl bei euch und bei uns eigentlich ein Schritt nach vorne und nicht wieder ein Schritt nach hinten ist.
Das hoffen wir beide. Faris Rahoma, vielen herzlichen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Freue mich sehr.
Diesen wunderbar sonnigen Tag zwischen Kanzleramt und Reichstag.
Wir haben keine Steine geworfen.
Gleich dagegen, wir haben überhaupt gar nichts irgendwo hingeworfen. Danke dir sehr herzlich für den Besuch.
Danke,
ab Donnerstag, übermorgen im Kino zu sehen, in Die Migrantiken.
Ja, und ich freue mich natürlich für die, die ihn gesehen haben. Wir freuen uns, wenn ihr den Film teilt und uns weiterempfehlt. Dann machen wir euch einen zweiten, vielleicht hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Das war vielleicht nur eine von gefühlt tausenden präsidialen Entgleisungen aus dem Washington der vergangenen Monate. Vielleicht auch eine im Vergleich mit vielen anderen eher harmlos klingende, was den Wortlaut angeht. Vom Inhalt her aber trotzdem an Ignoranz kaum zu überbietende Entgleisung.
It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing.
Witze, die selbst für den Kegelclub-Stammtisch schon ziemlich unterste Schublade sind und die einem US-Präsidenten außer Ignoranz höchstens noch vielleicht Dummheit und Unfähigkeit fürs Amt bescheinigen. Etwas über 10 Jahre ist es her, da hat einer, der mal Vice-President war, alle politischen Ämter hingeschmissen und gesagt, ich höre auf, nur zu quatschen. Ich will etwas tun gegen die katastrophale Erderwärmung, gegen den Klimawandel und gegen die Ignoranz dieses Themas, die uns alle in gar nicht so allzu ferner Zukunft die Lebensgrundlage unseren Planeten und damit den Kopf kosten kann. Al Gore heißt dieser Mann und der Dokumentarfilm, den er 2006 veröffentlicht hat und der 2007 2 Oscars gewonnen hat, hieß An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit. Diesen Donnerstag, übermorgen, kommt die Fortsetzung in die Kinos, sinnvollerweise unter dem Titel immer noch eine unbequeme Wahrheit, denn obwohl Al Gore in diesen knapp über 10 Jahren viel gekämpft, viel gelitten, aber auch viel erreicht hat, ist einfach noch so viel mehr zu tun. Als er damals gestützt auf Erkenntnisse weltweit vernetzter Klimaforscher behauptet hat, schon in wenigen Jahren könnten amerikanische Küstenstädte in New York und Florida wiederkehrend überschwemmt werden, wurde er ausgelacht und als Schwarzmaler oder Panikmacher beschimpft. Übermorgen im Kino seht ihr Wasser, das knietief Straßen entlang fließt, und zwar nicht als einzelne Ausnahme, sondern wieder und wieder und wieder.
So, und wo fließt all dieses Wasser nun hin? Wo ein Teil davon hinfließt, kann ich Ihnen sagen. Es landet in den Straßen von Miami Beach, Florida. Das hier ist eine Behelfspumpe, oder?
Ja, sind alles Behelfspumpen. Gegen das Schlimmste erstmal.
Und die soll mit dem Wasser fertig werden?
Sie pumpt zurück so viel wie geht. Aber es hilft nicht wirklich. Und ehrlich gesagt, bei diesen neuen Pegeln, die wir jetzt haben, kann man sowieso nichts mehr machen. Und wenn nachher die Flut kommt, wird das Ganze noch viel schlimmer.
Es sind Wetterphänomene, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Überschwemmungen und vernichtende Tornados hier, Hitzewellen und gigantische Waldbrände da, schmelzende und berstende Eisgiganten an den Polen, in den Schlagzeilen flankiert von brennenden Städten und Wohngebieten in Europa, Australien oder den USA und mittendrin der Präsident des angeblich mächtigsten Landes der Welt.
It's supposed to be 70 degrees today, it's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing.
Es ist hart, sich diese Doku anzugucken, auch oder vielleicht auch gerade 10 Jahre nach der ersten von Al Gore, weil so vieles passiert ist seitdem und doch so wenig. Wir sehen ihn an einem Tisch mit dem indischen Premier, der ihn ungläubig anstarrt, als Gore ihm von erneuerbaren Energien berichtet, der dann sagt, der Premier, das könne ja alles sein, er müsse sich aber schließlich um 1,4 Milliarden Bürger kümmern, von denen 300 Millionen überhaupt keinen Strom hätten, da sei ihm jedes Kohlekraftwerk seines Landes nur recht, bevor die Menschen gar keinen keinen Strom mehr hätten und ihm der dauergraue Himmel, an dem man kein Blau, keine Wolken und keine Sonne mehr sehen kann, letztendlich herzlich egal. Wir sehen Al Gore in seinem Trainingscamp, in denen er unermüdlich Seminare gibt und Klimaexperten ausbildet, die helfen wollen, für erneuerbare Energien zu werben und die ja nicht nur immer günstiger, sondern auch immer effektiver werden. Allein die Sonne beispielsweise produziert in einer Stunde so viel Energie, wie die gesamte Erdbevölkerung in einem Jahr benötigt. Und nach, in kleinen Schritten, verbessern sich langsam die Statistiken, vermehren sich die Photovoltaikanlagen und man sieht, dass es zumindest möglich ist, etwas zu tun. Das alles zeigt diese Doku, die ihr ab Donnerstag sehen könnt, Gott sei Dank ohne jegliche Pathetik, ohne bösen Zeigefinger, ohne überzogene künstliche Dramatik, keine Moralkeule, sondern umweltpolitische und nach wie vor dringend notwendige Aufklärungsarbeit. Also traut euch da rein ab Donnerstag in immer noch eine unbequeme Wahrheit. Der Film ist unbequem. Es macht bei weitem nicht nur Spaß, sich die Wahrheit anzugucken, aber die Doku macht auch Mut. Kleine Schritte, jeder von uns und mit ganz viel Glück und noch mehr anpacken, ist dieser immer noch einzige Planet, den wir bisher haben, vielleicht am Ende zumindest nicht völlig am Arsch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kurzer Nachtrag noch zum Film. Immer noch eine unbequeme Wahrheit, der übermorgen startet, weil immer wieder die Frage aufkommt, auch an Al Gore selbst. Warum es denn wohl, wenn das mit der Klimakatastrophe, die mittlerweile läuft, und mit der Erderwärmung, wenn das denn alles stimmen sollte, warum es da so viele gegensätzliche Positionen und gegensätzliche Meinungen gäbe? Ich fand es höchst spannend, wie Al Gore diese Frage selbst beantwortet hat. Hört euch das mal an.
In our country, when we see these very high levels of climate denial and the repeating of obviously wrong information about it, we can be pretty sure that didn't happen by itself either. There have been billions of dollars spent to plant that false information. I'll tell you what it's like. It's exactly like what the big tobacco companies did a half century ago, when the medical community and the scientific community first came out and said, hey, pay attention, we have found chilling evidence that the smoking of cigarettes causes lung cancer and other diseases of the heart and lungs. And not everybody gets it, but it's really dangerous and it's killing a lot of people. So the tobacco companies hired actors and dressed them up as doctors and put them in front of cameras to talk as if they were doctors about how there were no health problems at all related to cigarettes. And they put so much more money into that than the Surgeon General and the scientists and the doctors were able to use in communicating the health dangers that we went for 40 years without the appropriate response to get kids not to start smoking and to help people stop smoking cigarettes. And 100 million people died around the world unnecessarily. And the large carbon polluters, not all of them, but some of them, have spent a lot of money doing the same thing to try to fool people into ignoring what the scientists have told us is the truth and what Mother Nature is now telling us is the truth.
Ziemlich krasse Nummer, wenn ihr mich fragt. Es ist am Ende das Geld, das die Konzerne, die nach wie vor mit fossilen Brennstoffen ihr Geld machen, das ist das Geld, was die haben und es ausgeben können dafür, um tatsächlich einfach irgendwelche Gegenpositionen in die Welt zu setzen. Gegenüber dem, was wir, habe ich eingangs erzählt, wirklich mittlerweile jeden Tag in irgendwelchen Nachrichten sehen können und was doch niemand mehr ernsthaft für natürlich halten kann. Das war's fast schon mit eine Stunde Film an diesem Donnerstag. Kurzer Blick noch auf das, was ihr vielleicht im Kino verpassen könntet. Es gibt dann noch einen Film, den mag der eine oder andere erstmal für interessant halten. The Circle heißt er. Er ist doch tatsächlich gar nicht schlecht. Ich will nicht mies machen. Es ist dieser Film, einige von euch werden davon gehört haben, in dem Emma Watson eine Praktikantin spielt bei einem großen Multimedia-Konzern. Der heißt The Circle, wird im Film geleitet von Tom Hanks. Und da geht es quasi um den nächsten Schritt in Sachen Social Media, dass man also seine Identität Identität definitiv im Netz bestätigt, dass also keiner mehr sich hinter irgendwelchen Avataren oder Anonymer verstecken kann, sondern wenn man im Netz unterwegs ist, muss man das mit seiner echten Identität machen und wird dadurch zum vollständig gläsernen User mit dem Effekt und dem Ziel, dass jeder andere User, der in diesem Netzwerk ist, jederzeit sehen kann, was der andere macht, inklusive die E-Mails desjenigen lesen können, inklusive quasi alles live mitzuerleben, was dieser andere User macht. Es ist eine Utopie, die da gezeigt wird, die ich von der Idee her ganz spannend fand, aber letzten Endes, muss ich dann auch dazu sagen, leider im Film zumindest unter mal wieder so einer hollywoodesken Übertreibung leidet. Und wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, ist, dann ist es, dass Utopien durch Übertreibungen nicht besser werden, sondern wenn die Utopie an sich selbst gut ist, dann hat sie was Gespenstisches, was ein Unbehagen in einem auslöst, was da ja auch hingehört, aber in dem Augenblick, wo dann so eine LA, Hollywood, bigger, better, sonst sowas Übertreibung ins Spiel kommt, geht das Ganze quasi eher ins Gegenteil über. Fand ich ein bisschen schade, insofern, wenn ihr in The Circle reingehen wollen solltet ab Donnerstag, könnt ihr machen, unbedingt reinschicken würde ich euch nicht. Da gibt es bessere Beispiele für ein ähnliches Thema in einem Film. So, das war mein Schlusswort für heute. Da knallt mir auch schon die Musik in die Ohren. Wer brüllt mich denn da an? Ach, The Sherlocks sind es mit Chasing Shadows. Damit entlasse ich euch in die Nacht. Tom Westholt ist raus für heute. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, 20 Uhr, eine Stunde Film. Bis dahin, habt eine gute Zeit und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.